Ja, vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ihr habt uns in die Nähe Gottes gebracht. Gott anzubeten ist so wichtig. Vielen Dank, Irene, für deine Kindergeschichte. Du hast fast schon den Kern der Predigt getroffen. Und Robert, mit dem, was du am Anfang gesagt hast, würde ich jetzt eigentlich sagen Amen. Und wir gehen nach Hause. Aber ich glaube, das Jubiläumsvorbereitungsteam wäre nicht glücklich mit mir und vielleicht dürfte ich nie wieder predigen, ich weiß es auch nicht. Wobei, so schlimm wäre das ja vielleicht auch nicht. Also, schönen guten Morgen von mir. Bevor wir heute Morgen uns mit Gottes Wort beschäftigen und damit, was das mit uns zu tun hat, müssen wir unbedingt ein großes Missverständnis ausräumen. Und zwar geht es um nichts weniger als um das Paradies. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich vermute, die meisten von euch haben das schon mal gehört von. Gut, dass wir wissen, dass das nicht stimmt. Darüber brauchen wir nicht lange diskutieren. Aber es gibt auch eine weit verbreitete Auffassung unter den Einwohnern des Landkreises oder des Kreises Lippe. Und die besagt, dass das LIP auf ihren Kennzeichen nichts weniger bedeutet als Leben im Paradies. Hier die schlechte Nachricht heute Morgen. Es ist zu 100% sicher, dass Lippe nicht das Paradies ist. Keine Frage, ohne Zweifel. Obwohl ich natürlich zugeben muss, dass es mir sehr gut gefällt hier in Lippe und ich diesen Teil Deutschlands wirklich mag. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sehr viele Menschen auf dieser Welt würden unsere Lebensumstände, in denen wir leben, hier, ob in Lippe oder in anderen Teilen Deutschlands, viel schlechter ist es in anderen Teilen auch nicht. Und die meisten Menschen dieser Welt würden diese Lebensumstände als paradiesisch bezeichnen. Auch wenn die Flüsse hier nicht Euphrat und Tigris, sondern, wie hießen sie nochmal, Werre und Bega heißen. Und jetzt, wo wir das geklärt haben, mal ganz ehrlich, so paradiesische Zustände, das wünschen wir uns doch alle wahrscheinlich manchmal. Jeder hat so sein eigenes Bild im Kopf, wie für ihn das Paradies aussieht oder wie für ihn paradiesische Umstände wären. Wir haben da unsere Bilder im Kopf, aber wir leben nicht im Paradies. Wir leben mit Kompromissen und manchmal sogar mit ganz großen Kompromissen, mit schwierigen Umständen, vielleicht in unserer Familie oder in unseren Beziehungen, in denen wir stehen. Vielleicht fehlt es uns an Sinn und Erfüllung in unserem Beruf. Vielleicht leiden wir unter Streit oder Unstimmigkeit in unseren Kirchen oder Gemeinden. Und nicht zuletzt merken wir, dass wir nicht im Paradies sind, an Dingen wie Krankheiten, Ängsten, Sorgen, Nöten, Schmerz. Und ich vermute, jeder von euch könnte noch irgendwas hinzufügen. Wir leben nicht im Paradies. Und das sollte uns nicht wundern, denn das Paradies ist uns vor langer Zeit abhanden gekommen. Das Leben, das wir vielleicht als paradiesisch bezeichnen würden und wovon auch Gott spricht, das steht uns noch bevor. Als Christen warten wir darauf. Und trotzdem, wir hinken so oft mit unseren Kompromissen so weit dem hinterher, was Gott uns eigentlich heute schon schenken möchte. Auch in einer gebrochenen Welt will Gott, dass wir schon einen Eindruck, einen Vorgeschmack auf die Zukunft bekommen. Einen kleinen Eindruck davon, wie das aussehen kann, bekommen wir, wenn wir an den Anfang der Apostelgeschichte gehen. Dort beginnt eine neue Heilsepoche, die Zeit der Gemeinde. Und ähnlich wie im Garten Eden scheint uns das, was wir dort sehen, was wir dort so wahrnehmen, wie ein Vorgeschmack aufs Paradies, zumindest in Sachen Gemeinschaft falls wir da so alle so ein ähnliches Bild im Kopf haben. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte 2 einige Verse. Die vier Verse, Vers 44 und 47. Und wenn du eine Bibel dabei hast, die du aufschlagen oder einschalten kannst, dann lies gerne mit. Apostelgeschichte 2, ab Vers 44. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Soweit Gottes Wort. Der Bibeltext und das Predigtthema für heute wurde uns vom Jubiläumsvorbereitungsteam vorgegeben und lautet, Robert hat es heute Morgen schon gesagt, die Gemeinde, eine treue Gemeinschaft. Ich habe mir so ein bisschen eine Freiheit rausgenommen, ein Wort auszutauschen und nenne es jetzt die Gemeinde, eine verbindliche Gemeinschaft, weil mir in diesem Zusammenhang Verbindlichkeit ein bisschen konkreter erscheint als Treue. Wobei ich glaube, dass die beiden Begriffe Verbindlichkeit und Treue wirklich eine große Deckungsgleichheit haben, eine große inhaltliche Schnittmenge. Und ich werde sie daher auch oft synonym verwenden. Die Gemeinde als treue bzw. als verbindliche Gemeinschaft, das hat natürlich eine ganze Reihe Aspekte, sehr viele Aspekte. Aber mit zwei davon, nur mit zwei davon wollen wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Und zwar die Gemeinde, eine treue und verbindliche Gemeinschaft, erstens in materieller Hinsicht oder in materiellen Dingen und zweitens in geistlichen Dingen. Dieser Text, diese vier Verse, die wir gelesen haben aus der Apostelgeschichte, die atmen sozusagen Gemeinschaft. Dass sie beisammen waren und alles gemeinsam hatten, dass sie Hab und Gut auf eine radikale Weise miteinander teilten und die Bedürfnisse der Einzelnen damit stillten. Dass sie sich täglich im Tempel trafen, um Gott zu loben. Dass ihre Gemeinschaft aber noch weiter ging, bis hinein in ihre Häuser. Dass ihre Gemeinschaft täglich größer wurde. Das war erstmal wahrscheinlich zahlenmäßig zu sehen, also quantitativ, aber ganz sicher auch qualitativ. Was war das wohl für eine Gemeinschaft? Wie fühlte sich das an? Ich hätte das wirklich gerne miterlebt. Die gute Nachricht ist, wir können das auch heute noch erleben. Denn es ist derselbe Geist, der damals gewirkt hat, der auch heute noch wirkt. Und ich will dir heute Morgen zeigen, wie ich das meine. Aber zuerst einen ganz kurzen Blick auf den Kontext, aus dem diese vier Verse kommen. Die Apostelgeschichte ist ein Bericht, den Lukas geschrieben hat, der Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, und er hat das geschrieben für einen gewissen Theophilus. Die Apostelgeschichte ist aber auch ein besonderes Buch, weil es sowas wie eine Brücke ist. Es ist eine Brücke zwischen den Evangelien und den Briefen, die sich dann anschließen. Es ist eine Brücke zwischen dem Leben von Jesus Christus und dem Leben in Christus. Und außerdem lernen wir in der Apostelgeschichte auch die Gemeinden kennen, die später in den Briefen dann angesprochen werden. Und wir erfahren viel über das Leben von Paulus, dem, wie man vielleicht sagen kann, bedeutendsten Theologen der letzten 2000 Jahre. Nachdem dieses Buch, die Apostelgeschichte, damit beginnt, dass Jesus sich von den Jüngern verabschiedet und in den Himmel fährt und ihnen verspricht, dass er ihnen den Heiligen Geist schickt, passieren Dinge, die wirklich sehr bemerkenswert sind. Zum Beispiel kommt dieser versprochene Geist auf eine, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen soll, auf eine krasse Art und Weise auf die Jünger. Oder wir erleben mit, wie aus einem Petrus, der Jesus verleugnet hat, wenige Wochen vorher, ein Mensch, ein Mann, ein Jünger wird, der mutig Gott bekennt. An diesen und an vielen anderen Dingen, die wir in der Apostelgeschichte lesen können, erleben wir das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Zeit der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und auch das, was wir in den vier Versen gerade gelesen haben, ist bemerkenswert. Man könnte jetzt vielleicht darüber nachdenken oder was dazu sagen, dass wir heute ja in ganz anderen Verhältnissen leben als die Menschen vor 2000 Jahren. Und man könnte auch darüber nachdenken, wo das alles hinführte. Dass die Gemeinde in Jerusalem im Grunde verarmte. Das ging ihnen so schlecht hinterher, dass in anderen Gemeinden, die an anderen Orten entstanden sind, für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt werden musste. Und beides sind sehr beliebte Argumente von uns Christen heute, denen dieser Bericht aus der Apostelgeschichte vielleicht ein bisschen Angst macht oder einfach unbequem ist. Und auch das wäre vielleicht mal ein spannendes Thema. Aber darum geht es mir heute überhaupt nicht. Lass uns stattdessen mal den Geist dieser treuen und verbindlichen Gemeinschaft ein bisschen weiteratmen und sehen, wo uns das hinführen könnte im Jahr 2023 in Detmold Nord. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, was die Leute damals dazu bewogen hat, so verrückte Dinge zu tun, wie alles miteinander zu teilen? Was hat sie dazu gebracht? Ich habe mal versucht, so ein bisschen mich in die Situation hineinzuversetzen und schlage euch mal ein paar Dinge vor, was die Gründe gewesen seien. Zum Beispiel kam diese junge Gemeinde aus vielen verschiedenen sozialen Schichten. Da waren Leute, die waren reich. Da waren Leute, die kamen aus der Führungsschicht Israels. Ja, am Anfang waren sie noch geheime Jünger. Wahrscheinlich haben sie sich später dieser Gemeinde angeschlossen. Aber da waren genauso Sklaven. Da war eine große soziale Bandbreite in dieser Gemeinde. Und das Teilen von Hab und Gut ist ein Versuch, ein Weg, ein Mittel, eine Möglichkeit, soziale Unterschiede vielleicht zumindest zu verkleinern. Und vermutlich waren da auch Leute, die aufgrund ihres neuen Glaubens in Schwierigkeiten kamen, die vielleicht auch in materielle Not kamen. Und nun erleben sie, was es bedeutet, für Jesus zu leiden. Aber sie erleben auch, was es bedeutet, Teil einer Gemeinde, Teil einer Gemeinschaft, einer treuen, verbindlichen Gemeinschaft zu sein. Das Teilen von materiellen Gütern, das zeigt auch eine innere Verbundenheit. Und wir sehen, dass sie einander gut kannten. Denn sie wussten, wer was braucht. Sie kannten die Bedürfnisse der anderen. Und das war nicht eine Gemeinde wie wir hier, ja, sondern da waren relativ schnell sehr, sehr viele Leute. Aber scheinbar kannten sie einander. Scheinbar waren die Beziehungen richtig eng und intensiv. Sie wussten, wer in Not war. Und als vierten Punkt, ich denke und glaube, dass die Leute einfach erlebten, wie Jesus unter ihnen wirkte. Und dass sie das verändert hat. Dass sie den nachvollziehbaren, legitimen Wunsch nach materieller Absicherung, dass sie den tauschten in eine radikale Großzügigkeit. Und das, was da passierte, das war ja wirklich radikal. Wenn wir weiterlesen in Kapitel 5, können wir davon lesen, dass Menschen ihre Grundstücke, ihren Grundbesitz verkauften und den Erlös der Gemeinde gaben. Sowas tut man nicht für Leute, mit denen man ja, lediglich die gleichen Ideale teilt. Sowas tut man für Menschen, mit denen man wirklich eng verbunden ist. Sowas tut man für Brüder und Schwestern. Das erinnert mich an eine Aussage von Jesus aus Markus 10, Vers 28 bis 30. Und wir wollen uns das kurz anschauen. Markus 10, 28 bis 30. In den Versen davor, da lesen wir von einem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt. Und dieser junge Mann, der sieht aus wie der ideale Jünger. Und der kam voller Begeisterung zu Jesus und wollte auf diesen Jesuszug aufspringen. Aber dieses Jünger-Casting, das ist leider gescheitert. Er sprang nicht auf den Zug auf, denn er war nicht bereit, das hinter sich zu lassen, was Jesus von ihm verlangte. Er hing an seinem Besitz. Und Jesus erklärt seinen Jüngern das Problem mit dem Besitz, mit diesem, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich immer etwas beängstigenden Beispiel von dem Kamel und dem Nadelöhr. Ich weiß nicht, was ihr so dabei fühlt. Mich bedrückt das immer ein bisschen, dieses Gleichnis. Jedenfalls meint Petrus, dass jetzt genau der richtige Moment gekommen wäre, um Jesus daran zu erinnern, wie großartig er und die anderen 11 Jünger sind. Und so sagt er in Vers 28, siehe, wir alle haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Mit anderen Worten sagt Petrus hier, wir sind deine Top-Leute. Es gibt keine bessere Besetzung für diesen Job, den du hier vergeben hast, als uns. Schau, das alles haben wir getan. Du kannst wirklich stolz sein auf uns. Was kommt als nächstes? Was ist das nächste Level? Und in Vers 29 hören wir dann, was Jesus dazu sagt. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Okay, das ist ein wirklich langer Satz, aber achtet mal besonders darauf, was Jesus hier voraussetzt, nämlich, dass wir etwas verlassen. Das ist die Grundvoraussetzung für Jesus' Nachfolge. Er erwartet, dass wir die wertvollsten Dinge hinter uns lassen. Das ist doch krass, oder? Jesus ist wirklich kein guter Verkäufer. Und er ist, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber er ist grauenhaft in PR und Marketing. Wir hätten seine Aussagen ein bisschen netter verpackt. Ja, wir hätten das ein bisschen freundlicher gesagt oder wir hätten das eine oder andere vielleicht gar nicht gesagt, sondern irgendwo im Kleingedruckten untergebracht, wo man am Ende dann auf Ja klickt und gar nicht weiß, was man da alles so bestätigt hat. Eine Aussage zum Beispiel, Matthäus 16, Vers 24, ihr habt sie sicher alle schon mal gehört, wo Jesus die Kosten der Nachfolge sehr klar, sehr deutlich nennt. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Puh. Es kann schon ganz schön schwer sein, Dinge loszulassen. Ich glaube aber, es ist noch schwerer, Menschen und Beziehungen hinter sich zu lassen. Und Jesus sagt, selbst wenn jemand sein ganzes Zuhause, seine Familie, alle seine Beziehungen hinter sich lässt, um mir zu folgen, selbst für den wird es sich lohnen. Denn er wird hundertfach zurückbekommen, sogar in diesem Leben und später in dem kommenden Zeitalter auch noch das ewige Leben dazu. Jesus sagt nicht, also Leute, passt auf, es kann echt krass schlimm werden, wenn ihr mir nachfolgt. Aber macht euch keine Sorgen. Und ihr wisst ja, am Ende kommt ihr in den Himmel und dann ist alles wieder gut. Nein, Jesus sagt, dass es sich sogar in diesem Leben lohnen wird, ihm zu folgen. Und was er hier verspricht, ist Gemeinschaft. Er verspricht hier Gemeinschaft, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Land. Selbst dann, wenn wir als seine Jünger verfolgt werden. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, du bekommst eine neue Familie und die Orte der Begegnung gleich dazu, nämlich Häuser, Land, was nicht bedeutet, dass sie uns gehören. Jesus nachzufolgen ist immer eine Sache der Gemeinschaft. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Christen für uns selbst sind. Wir sind jetzt jemandes Mutter oder Vater, Bruder oder Schwester, Sohn oder Tochter. Genauso, wie wir das in Apostelgeschichte 2 gelesen haben. Wir sind Teil einer Gruppe, Teil einer Familie. Das bedeutet eben auch, dass wir für andere Familie sind, die Jesus seinen Nachfolgern gibt. Und genau das passierte damals in Jerusalem. Alle, die täglich gerettet wurden, wurden Teil dieser neuen Familie. Jesus Nachfolger kannst du nicht für dich selbst, für dich allein sein. Als Jünger bist du immer Teil einer Familie von Jüngern. Der biblische Fachbegriff dafür lautet Kirche. Genau das ist Kirche. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem ersten Punkt. Die Gemeinde, eine verbindliche Gemeinschaft in materiellen Dingen. Die Autoren der Bibel benutzen ganz bewusst, habe ich hier geschrieben, aber eigentlich inspiriert, eben diese Begriffe, Brüder und Schwestern. Und eben nicht, sie hätten ja auch von Genossen und Genossinnen sprechen können, eben nicht, sondern Brüder und Schwester. Von Viktor Kliwer habe ich vor einiger Zeit eine Geschichte gehört, die hier gut hinpasst und die ich gerne mit euch teilen möchte. Es ist so ein praktisches Beispiel dafür, wie es konkret aussehen kann, Teil dieser neuen Familie zu sein. Es geht um einen gewissen Nikolai. Seinen Nachnamen kann ich nicht mal aussprechen, geschweige denn mir merken. Also sprecht einfach Viktor an, wenn es euch interessiert. Dieser Nikolai, der war jedenfalls Pastor in Kirgisien. Aber bevor er Pastor wurde, war er beruflich auch mal mit einem Atheisten zusammen unterwegs auf Dienstreise. Nikolai wurde von diesem Kollegen oft angegriffen wegen seinem Glauben. Dieser Mann war sehr kontra Christen eingestellt. Und sie waren jetzt ein paar Tage unterwegs und sie kamen in eine Stadt und scheinbar konnte man nicht einfach ein Hotel buchen irgendwo, sondern sie kamen in eine Stadt und sie hatten keine Idee, keine Ahnung, wo sie übernachten konnten. Aber Nikolai kannte die Namen und Adressen von Geschwistern, die in dieser Stadt wohnten. Und obwohl diese Geschwister Nikolai und seinen Kollegen nicht kannten, noch nie gesehen hatten, wurde er und sein Kollege freundlich begrüßt und als Gäste aufgenommen. Sie wurden bewirtet, sie bekamen Schlafgelegenheit, bekamen ein Frühstück am nächsten Morgen. Und da die Gastgeber früh aufbrechen mussten, hat man ihnen den Schlüssel überlassen und gesagt, wenn ihr geht, dann legt ihn da irgendwo hin. Am nächsten Tag sagte Nikolai zu seinem Kollegen sowas in der Art, ich weiß es nicht, wie es wörtlich war, aber sinngemäß sowas wie, nachdem wir nun bei Christen übernachtet haben, kümmerst du dich bitte um die nächste Übernachtung. Ich bin sicher, hier gibt es viele überzeugte Atheisten, die uns genauso gerne aufnehmen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ausging. Wir sprechen gern davon, dass wir als Gemeinde eine Familie sind. Es hat normalerweise sowas Warmes, sowas Sicheres, sowas Einladendes, Teil einer Familie zu sein. Aber sind wir das auch wirklich? Sind wir für die Leute da, die alles hinter sich lassen, weil sie Jesus nachfolgen, die vielleicht sogar von ihren Familien verstoßen wurden wegen ihrem Glauben, die ihre Beziehungen verlieren, nur weil sie Jesus glauben? Wir als Familie hatten vor einigen Jahren das große Vorrecht, und ich meine das ernst, das ist keine fromme Floskel, wir hatten das große Vorrecht, für mehrere Monate einen iranischen Christen bei uns in der Familie aufzunehmen. Natürlich war das manchmal auch herausfordernd, klar. Aber es war für uns auch eine einmalige Chance, einen Bruder ganz praktisch zu unterstützen, ihm zu helfen, ihm eine Familie zu geben, so ein klein bisschen Sicherheit zu geben, eben so ein paar Kleinigkeiten auszugleichen, die er verloren hat, weil er Christ wurde. So kann Markus 10 auch heute praktisch werden. Was können wir, du und ich, heute im Jahr 2023 tun, um Markus 10 für andere Geschwister praktisch werden zu lassen. Gehen wir mit offenen Augen durch die Welt? Sind wir bereit, Hab und Gut, Privatsphäre, unsere Zeit zu teilen? So ähnlich wie Robert das vorhin sagte, ich freue mich über alles, was ich hier in dieser Gemeinde miterleben darf, wo das passiert. Eine Frage, die ich uns aber heute, uns allen heute mitgeben möchte, ist, was können wir, was kannst du und ich mehr tun? Was können wir mehr tun? Eine Gemeindefamilie ist manchmal eine kleine oder größere Herausforderung, aber gleichzeitig die große Chance, Treue und Verbindlichkeit zu leben, praktisch werden zu lassen. Meistens ist es doch so, dass wir nicht gerade uns danach sehnen, mit anderen zu teilen, oder? Also keiner wird wahrscheinlich, wenn er nach seinem Hobby gefragt wird, sagen, mein Hobby ist, mit anderen zu teilen. Es ist nicht unser erstes Hobby. Wenn wir ehrlich sind, dann tun wir das oft, vor allem deshalb, weil wir sehen, wie gut es uns geht und jemand anders ist halt in Not. Und manchmal vielleicht auch nur, weil wir damit unser schlechtes Gewissen beruhigen wollen. Schlechteste Grund überhaupt. Aber wenn wir bereit sind, Treue und Verbindlichkeit unseren Schwestern gegenüber praktisch werden zu lassen, dann erleben wir eine Freude, die wir mit nichts anderem kaufen können. Ganz abgesehen davon, dass wir dann genau das tun, was Gottes Wille für uns ist. Wir erleben, was es bedeutet, dass Gemeinde eine ganz besondere Gemeinschaft ist. Gemeinde ist nicht einfach irgendeine andere Art von Beziehung, sondern Gemeinde ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Ich habe überlegt, wie ich das formulieren soll und ich habe am Ende diese Formulierung für mich gewählt. Es ist eine Gemeinschaft nicht von dieser Welt. So, nachdem wir jetzt ein bisschen über Materielles nachgedacht haben, wollen wir nochmal einen kleinen Schwenk machen und überlegen, was diese verbindliche, treue Gemeinschaft in geistlicher Hinsicht bedeuten kann und darüber nachdenken. Wobei, eigentlich lässt sich das nicht wirklich trennen. Eigentlich ist der materielle und der geistliche Teil, das sind nur zwei verschiedene Facetten ein und derselben Sache, dieser verbindlichen, treuen Gemeinschaft. Ich weiß nicht, was eure Krankenkassen euch so schreiben oder mitteilen. Meine schrieb mir neulich Folgendes und ich fand das so bemerkenswert, dass ich es mir notiert habe und euch heute hier vorlesen möchte. Ohne Berührung können wir nicht leben. Sie hilft uns, uns selbst zu fühlen. Sie lässt uns Stress schneller abbauen und lindert Schmerzen. Sie sorgt dafür, dass wir uns mit anderen verbunden fühlen. Ihr ahnt schon, dass diese Aussage auch auf einer tieferen Ebene Wirklichkeit und Wahrheit ist. Körperliche Berührungen haben positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit, aber geistliche Berührungen noch viel mehr. Eine Beziehung, die mich nicht berührt, ist eigentlich nicht viel wert. Es ist natürlich klar, dass ich dieses Kriterium nicht an jede Beziehung anlegen kann und muss, die ich habe. Es gibt auch technische oder organisatorische Beziehungen, wie vielleicht, du kennst das vielleicht, eine Beziehung zu einem Vorgesetzten oder zu einem Chef, die muss mich nicht tief in meinem Inneren berühren. Aber wir alle, wir brauchen Beziehungen, die uns in unserem Innersten berühren. Wir sehnen uns nach solchen Beziehungen. Warum das so ist? Ganz einfach, weil Gott uns so geschaffen hat, weil er uns darauf angelegt hat, weil er uns so programmiert hat, nämlich in seinem Bild. Gott ist kein beziehungsloses Wesen. Ich weiß nicht, wie ihr euch Gott vorstellt. Sicherlich schwierig. aber auf jeden Fall nicht als beziehungsloses Wesen. Er lebt Beziehungen in einer vollkommenen Art und Weise als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil Gott uns so gemacht hat, brauchen wir Beziehungen zu ihm und zu anderen Menschen. Unser Dilemma heute ist, dass wir trotz dieser Sehnsucht immer einsamer werden. Und das ist ein riesiges Problem, gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Ein riesiges Problem. Social Media macht uns in Wirklichkeit nämlich nicht sozialer, sondern immer einsamer. Denn Social Media ist zu einem großen Teil einfach nur Fake. Unsere glänzende Fassade ist Fake. Ganz im Gegenteil zu unserer real gespürten Einsamkeit, was oft eine traurige Realität ist. Deshalb hat die britische Regierung 2018 schon eine Ministerin gegen die Einsamkeit eingesetzt. Ich weiß nicht, ob es klug war, nur eine einzusetzen, also es war dann nur eine. Vielleicht war sie einsam in ihrem Job. Die ersten Christen hatten zwar kein Twitter und kein Instagram, aber trotzdem war das Thema auch damals schon relevant. Und deshalb, aus diesem Grund, finden wir auch in der Bibel viele Schlüssel zu dieser Gemeinschaft, die wir so sehr brauchen. Nicht nur nach der wir uns sehnen, sondern die wir wirklich brauchen. Einen Schlüssel möchten wir uns kurz ansehen, den finden wir in Römer 15, Vers 7. Dort steht: Deshalb nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Ein Schlüssel zu der Gemeinschaft, nach der wir uns sehnen. Deshalb nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Christus hat uns angenommen. Und das Evangelium ist so viel mehr, als dass wir nicht in die Hölle kommen. Das Evangelium ist so viel mehr als die Vermeidung von irgendeiner ewigen Verdammnis. Ja, es ist absolut großartig, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er meine Schuld und meine Sünde auf sich genommen hat und dass ich dafür nicht mehr bezahlen muss. Da möchte ich nicht mehr tauschen. Absolut großartig. Aber Evangelium ist viel mehr. Christus hat uns angenommen. Er hat nicht nur einen Weg gefunden, uns zu tolerieren. Nein, er hat einen Weg gefunden, uns seine Liebe zu zeigen. Und das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ihr könnt das ja mal ausprobieren, wenn ihr verheiratet seid. Sagt doch mal eurem Ehepartner, ich toleriere dich, anstatt ich liebe dich. Ich glaube, ihr werdet ziemlich schnell merken, dass diese beiden Begriffe nicht synonym verwendet werden sollten. Es ist ein Unterschied, ob wir in Jesus den sehen, der dafür gesorgt hat, dass Gott uns irgendwie tolerieren kann, dass Gott uns so akzeptieren kann. Er muss uns nicht mehr verdammen. Nein. Er hat uns seine Liebe gezeigt. Wir sind angenommen von Christus. Du bist angenommen. In meiner Bibel steht nicht, seid nett zueinander, so wie Christus nett zu euch war. Ich weiß nicht, ob ihr andere Übersetzungen habt, wo das drinsteht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wir sind keine treue Gemeinschaft, weil wir uns sonntags auf dem Weg zum Parkplatz hier rein nett und freundlich begegnen. Ich glaube, dass Smalltalk eine wichtige Sache ist, auch wenn es mir immer ein bisschen Angst macht. Aber was wir noch mehr brauchen als Smalltalk ist Deep Talk. Etwas, was uns in der Tiefe unserer Seele erreicht. Etwas, was nicht sofort wieder abperlt an uns. Wenn wir einander begegnen und hoffentlich nicht nur auf dem Weg zum Parkplatz nachher, wenn wir einander begegnen, dann haben wir eine riesengroße Chance, vom Smalltalk zum Deep Talk zu wechseln, zu kommen. Natürlich ist das nicht immer möglich. Aber vielleicht sollten wir das so als Herausforderung, als Challenge mitnehmen, dass wir unsere nächste Begegnung mit einer Schwester oder einem Bruder als Chance ansehen, sie so anzunehmen, wie Christus sie angenommen hat. Und dass wir das auch durch unsere Worte zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, indem du ihr sagst, wie froh du bist, sie zu kennen. Oder indem du ihm sagst, wie viel es dir bedeutet, dass er Teil deines Lebens geworden ist. Oder indem wir einfach Anteil nehmen am Leben unserer Geschwister. Wozu soll das nochmal gut sein? Wofür? Wir haben es gerade gelesen, damit Gott geehrt wird. In meiner Bibel steht dahinter ein Ausrufezeichen. Und wenn ich mich richtig erinnere an das, was ich in der Schule gelernt habe, und das ist schon irre lange her, wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet das Ausrufezeichen, es handelt sich um einen Imperativ, eine Aufforderung. Ich lese hier also nicht, wenn du magst, dann nimm den anderen an. Oder wenn er dir sympathisch ist, oder wenn ihr vielleicht dieselben Interessen teilt, oder wenn ihr verwandt seid, oder wenn du gerade nichts Besseres zu tun weißt, dann nimm den anderen an. Das steht dann nicht. Wo soll Gott geehrt werden? In unseren Beziehungen, in unserer Gemeinschaft, in unseren Kirchen, in unserer treu und verbindlich gelebten Gemeinschaft. Deshalb nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Wenn die Welt an der Gemeinde etwas von der Schönheit und der Großartigkeit Gottes und des Evangeliums erkennen soll, dann hat das ganz viel mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun. Aber auch ganz viel mit der Kultur, wie wir das Evangelium leben. Die Ernsthaftigkeit unserer Lehre, die ist wichtig, absolut. Aber die Ernsthaftigkeit unseres Lebens, unserer gelebten Evangeliumskultur ist mindestens genauso wichtig. Es gibt im Neuen Testament eine Situation, die von dem, von dem Theologen John Stott als der dramatischste Moment im Neuen Testament oder in der Zeit der neutestamentlichen Gemeinde bezeichnet wurde. Der dramatischste Moment. Und zwar war das die Situation, als der Apostel Paulus den Apostel Petrus öffentlich konfrontiert. Warum hat er das getan? Hat Petrus plötzlich eine Irrlehre vertreten? Er hat das nicht wegen einer falschen Lehre getan, sondern wegen eines heuchlerischen Verhaltens. Wir können jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber Paulus schreibt dazu in Galater 2, Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas und so weiter. Das Verhalten von Kephas, von Petrus, das passte nicht zur Wahrheit des Evangeliums. Und Paulus hat das nicht als Bagatelle abgetan oder so Petrus mal so nebenbei gesagt, pass mal auf, also da muss an deinem Verhalten noch ein bisschen was ändern. Das war kein Kavaliersdelikt. Das war was, was so wichtig war, dass wir es heute noch lesen können. Lies zu Hause mal Galater 2, diese ganze Geschichte nach. Mich persönlich hat das nachdenklich gemacht. Wo entspricht mein Verhalten, mein praktisches Leben, nicht dem Evangelium? Wo passt meine Alltagskultur nicht zur Wahrheit des Evangeliums? Und Leute, ich kann euch sagen, ich bin so dankbar, dass meine Heuchelei nicht im Neuen Testament steht und der ganzen Welt zugänglich gemacht wurde. Ich weiß, ich strapaziere euch ein bisschen mit der Zeit, aber ein klein bisschen, ein paar Minuten noch. Denkt noch mal kurz darüber nach, wie Christus dich angenommen hat. Er war nicht einfach nett zu dir. Er hat dich nicht einfach nur toleriert. Nein, er hat dich angenommen. Er hat dir sein Herz gezeigt. Er hat dir seine Liebe gezeigt. Und die hat er sich viel kosten lassen. Nicht nur seine Zeit, seine Kraft und seinen ganzen Einsatz, sondern auch, und wir müssen sagen, vor allem sein Leben. Dich und mich anzunehmen, hat ihn, den Sohn Gottes, sein Leben gekostet. Deshalb nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und ich muss euch sagen, diese Liebe, die berührt mein Herz und ich glaube, ich kann sagen, sie berührt mein Herz wie nichts anderes auf dieser Welt. Wenn ich ehrlich bin, mal mehr, mal weniger, aber sie soll mein Herz jeden Tag mehr berühren als nichts anderes in dieser Welt. Und in meinen Notizen steht hier ein Ausrufezeichen. Ihr wisst jetzt, wofür das steht. Und jetzt wieder zurück zu dir und zu mir. Lass uns noch mal ein bisschen auf unser Leben gucken. Wie können wir das auf unser Leben runterbrechen? Wie können wir etwas von der Herrlichkeit Gottes und des Evangeliums sichtbar werden lassen? Ein kleines Beispiel dazu. Wenn ich sonntags hierher in den Gottesdienst komme oder mittwochs im Hauskreis bin, dann kann ich das mit zwei ganz unterschiedlichen Mindsets oder Grundeinstellungen tun. Ich kann sagen, so, ich bin hier, damit du mich siehst, dass du dich für mich interessierst. Komm schon, worauf wartest du noch? Sprich mich an. Natürlich sage ich das nicht, ich bin ja nicht bescheuert. Oder aber ich sage, du bist da und ich bin hier, um dich zu sehen. Ich bin hier, um dich zu sehen und mich für dich zu interessieren. Du stehst im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Ich nehme dich an, so wie Christus mich angenommen hat. Ich habe so gedacht, es macht tatsächlich Sinn, morgens, bevor man auf dem Parkplatz aus dem Auto steigt, sich nochmal einen kurzen Gedanken zu machen oder vielleicht besser noch ein kurzes Gebet. Kleine Quizfrage. Erinnert sich noch jemand von euch an meine letzte Predigt? Erinnert sich noch jemand daran, was ich über christliche Verbindlichkeit gesagt habe? Okay, wir lernen alle durch Wiederholung. Hier meine Definition, die ich mal irgendwo mitgenommen habe. Christliche Verbindlichkeit bedeutet, ich verbinde mich mit allem, was ich bin und habe, mit denen, die Jesus folgen. Ich finde, das passt ziemlich gut zur Apostelgeschichte 2, oder? Aber du kannst damit auch heute, 2000 Jahre nach Apostelgeschichte 2, ganz einfach beginnen. Nämlich gleich in ein paar Minuten bei einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee und einem Gespräch. Wir haben so viele Chancen, den anderen anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Wir sollten einfach versuchen, die Begegnungen, die wir haben, dafür zu nutzen. Und ein letzter Gedanke, es ist übrigens keine moderne Erscheinung, dass Menschen sich aus der Gemeinschaft der Gemeinde zurückziehen und nicht mehr dabei sind, wenn Christen sich treffen. Wir lesen das schon im Neuen Testament, und zwar in Hebräer 10. Da steht in Vers 24 und 25, lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei dieser Bibelstelle immer zuerst das Negative gesehen, gehört, nämlich dass einige das Zusammenkommen versäumen. Und ja, das ist wirklich nicht gut. Das ist nicht gut. Aber das Interessante hier ist die Alternative zum Wegbleiben. Hier steht ja nicht, dass wir unsere Treffen nicht versäumen sollen, sondern immer dabei sein sollen. Nein. Die Alternative zum Wegbleiben ist das gegenseitige Ermutigen. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Habt ihr das gerade gehört? Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Da gibt es diese vertikale Dimension in der Kirche. Ja, wir kommen hier zusammen, um Gott anzubeten und wir hören auf Gott. Da ist diese vertikale Dimension. Aber da gibt es auch diese horizontale Verantwortung, die wir haben. Wir kommen zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Man kann sagen, das ist was, was wir erwarten dürfen, wenn wir zusammenkommen als Christen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Es geht nicht nur darum, dass wir uns von denen ermutigen lassen, die aktiv am Gottesdienst beteiligt sind. Wir alle sind aufgefordert, uns gegenseitig zu ermutigen. Vielleicht kann man es so sagen, unterm Strich sollten wir, wenn wir nachher hier rausgehen und zu unseren Autos gehen oder so, sollten wir ermutigter weggehen, als wir hier reingekommen sind. Und deshalb gibt es, glaube ich, immer zwei Dinge, für die wir beten können, wenn wir uns mit anderen Christen treffen. Erstens, dass ich Ermutigung bekomme, dass ich offen und bereit bin dafür. Und zweitens, dass ich durch Gottes Gnade jemand anderes ermutigen kann. Jemand sein darf, der einen anderen ermutigt. Und Leute, wir brauchen alle Ermutigung. Ich glaube, es ist keiner hier, der sagt, ich bin überermutigt. Wir brauchen alle Ermutigung. Davon bin ich überzeugt. Der eine mal mehr als der andere. Weil das Leben kein Ponyhof ist. Es ist nicht Dauerurlaub, unser Alltag. Auch wenn wir manchmal so tun, als ob es so wäre. Und ganz interessant, es gibt Leute, die ermutigen mich schon dadurch, dass ich sie hier sitzen sehe. Ich begegne solche Menschen und ich fühle mich innerlich gestärkt. Ist das nicht irre, wie Gott einen gebrauchen kann, ohne Worte? Und dann gibt es Menschen, die ermutigen mich durch ihre Worte für den nächsten Tag oder für die nächste Herausforderung oder für die nächste schwierige Begegnung. Wenn wir die Möglichkeit, einander zu ermutigen, suchen und wahrnehmen, dann investieren wir in die Gemeinschaft unserer Gemeinde. Wenn wir die Möglichkeit ungenutzt lassen, die Gott uns in den Weg legt, dann fehlt uns allen was. Macht das Sinn? Sicher habt ihr während Corona das erlebt und ich hatte mit Robert vorhin gerade noch drüber gesprochen. Online-Gottesdienste sind eine gute Sache. Eine gute Sache, wenn es absolut keine Möglichkeit gibt, in Präsenz an einem Gottesdienst teilzunehmen. Aber niemals ein echter Ersatz für das Zusammenkommen als Christen, als Geschwister. Und ich muss euch noch was gestehen und ich hoffe, ihr seid nicht schockiert. Es gibt immer wieder Sonntage, da muss ich mich innerlich überwinden, zum Gottesdienst zu gehen. Und nein, das liegt nicht an euch. Ja, also macht euch keine Sorgen, es liegt nicht an euch, das liegt an mir. Und ja, natürlich komme ich auch, wenn immer es geht. Und das Wichtigste, ich habe noch keinen einzigen Sonntag bereut. Denn es ermutigt mich immer wieder. Es ermutigt mich, euch zu begegnen. Es ermutigt mich, mit einigen von euch vielleicht ein paar Worte zu wechseln, zu reden. Small oder deep, je nachdem. Es ermutigt mich, in der Gemeinschaft zu sein. Ich gehe lebendiger raus, als ich reingekommen bin. Könnt ihr das nachvollziehen? Kennst du das auch? Glaub mir, sich gegenseitig zu ermutigen, ist gar nicht so schwer, wie wir vielleicht meinen. Aber es gibt eine ernste Gefahr dabei, nämlich die, dass wir uns gegenseitig berauben. Berauben, indem wir uns das vorenthalten, was Gott uns in der Begegnung und in der Gemeinschaft schenken will. Wie wir als Gemeinde Detmold Nord Verbindlichkeit und Treue leben, das hat viele Facetten, sehr viel mehr als die wenigen Beispiele, über die wir gerade nachgedacht haben. Wir ziehen hier jetzt mal einen Strich und ich wünsche mir Und ich bete dafür, dass wir das festhalten und mitnehmen, was Paulus in Römer 15, Vers 7 so treffend auf den Punkt gebracht haben. Dass wir einander so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wenn wir das in den nächsten Tagen ein bisschen mehr leben, dann kommen wir dem Geist aus Apostelgeschichte 2 ein gutes Stück näher. Und dafür ist es nie zu spät, auch nicht nach 30 Jahren Detmold Nord. Lass die Tatsache des Evangeliums, dass Christus dich angenommen hat, immer wieder dein Herz berühren. Das ist der erste Schritt. Lass die Tatsache, dass Christus dich angenommen hat, immer wieder dein Herz berühren. Und dann lass die Annahme des anderen, so wie Christus dich angenommen hat, in deinem Alltag zur Kultur werden. Dann wird Gott verherrlicht. Und unsere Gemeinschaft als Gemeinde wird spürbar und sichtbar treuer und verbindlicher. Das versetzt uns noch nicht ins Paradies. Weder in Lippe, manchmal kriegt man die Sätze nicht mehr richtig sortiert. Weder in Lippe noch sonst wo. Aber wir kommen dem ein bisschen näher, was Gott uns schon heute schenken möchte. Amen.